ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Ja, herzlich willkommen zu Schmerzenssache. Ich habe heute eine Interviewpartnerin. Ich freue mich, dass ich endlich mal eine Frau zu Gast habe. Hallo Nathalie.
Hallo.
Hallo. Wo sitzt du denn gerade? Eigentlich in Österreich, oder?
Ja, ich sitze gerade am wunderschönen Mondsee in Österreich.
Ja, ich sitze am nicht so schönen Alexanderplatz in Berlin. Habe jetzt mal den Vorhang zugemacht, weil der Blick nach draußen eigentlich einfach zu frustrierend ist. Wir fangen gleich mal an mit unserem Ritual, das Jürgen und ich immer so gerne machen. Auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, liebe Nathalie, wo befindest du dich denn da gerade?
Ich bin im Moment bei einer richtig guten 2.
Ach, schön. Und das bedeutet wohl, so wie du das sagst, dass du normalerweise höher liegst.
Es kommt darauf an, inwieweit ich mich engagiere in Sachen Schmerzreduktion.
Aha.
Ja.
Okay, also da kommen wir dann später dazu,
genau,
was du so tust, um deinen Schmerz in Schach zu halten. Bei mir ist es gerade wieder sehr gut. Ich würde sagen, ich bin bei der 0 bis 1.
Mhm. 0 bis 1.
Ja, ich hatte jetzt eine Phase, in der ich frustriert war, weil ich das Gefühl hatte, meine Medikamente wirken nicht mehr. Mhm. Das hatte ich auch mit Jürgen besprochen. Aber jetzt, das hat so eine Woche angedauert und jetzt ist wieder gut. Ich glaube, ich hatte mich einfach total heillos überfordert. Also so viel zum Thema, man kann wirklich auch seine Schmerzen schon irgendwie in Schach halten oder was tun mit Lebensstil etc.
Genau, aber, auf jeden Fall.
Ja, aber Nathalie, jetzt stelle ich doch bitte erstmal kurz vor.
Okay, ja, also ich bin Nathalie und ich bin Pinterest-Marketing-Beraterin. Ist jetzt aber für unser Gespräch gar nicht so relevant. Da ist relevanter, dass ich seit gut 20 Jahren von der Fettverteilungsstörung Lipödem betroffen bin. Und ich habe dann 2017 dazu auch einen Podcast gegründet, der heißt der Lipödem-Podcast. Und habe dazu auch eine Webseite, MindBodyLife für ein gutes Leben mit Lipödem. Und hier geht es um aktive Selbsthilfe für Frauen, die von Lipödem betroffen sind. Da unterstütze ich die Frauen in Form von Beiträgen auf der Seite, in Form von einem Ayurveda-Online-Kurs. Ich bin auch Ayurveda-Ernährungsberaterin, aber auch in Form von 1:1-Mentorings. Ja, und die Vorstellung beschreibt jetzt sozusagen die Ist-Situation. Und bis dahin war es aber ein recht langer Weg. Und bestimmt werden wir über die eine oder andere Passage dieses Wegs jetzt im Podcast sprechen, denke ich mal.
Ja, da würde ich eigentlich sehr gerne ganz früh anfangen. Also wann hast du denn gemerkt, dass du unter Lipödem leidest? In welchem Alter?
Vielleicht erkläre ich erstmal, das ist, glaube ich, dann einfacher für die Zuhörer, was ein Lipödem ist. Und dann kann man sich das besser vorstellen, wovon ich dann spreche, wenn ich jetzt sage, wann ich was gespürt habe und so. Sonst ist das so ein bisschen vielleicht nicht so greifbar für die Zuhörer, weil viele kennen das Krankheitsbild gar nicht. Im Moment ist es recht stark in den Medien, also das kennen jetzt schon mehr als zuvor. Aber ich erkläre ein paar Sätzen. Also das Lipödem, das ist eine chronische und meist schmerzhafte Fettverteilungsstörung. Und dieses krankhafte Fett, das sitzt meistens irgendwie so an Oberschenkeln, aber kann auch an den Unterschenkeln, an den Knien sitzen, im Hüftbereich und wenn es fortgeschritten ist, auch in den Oberarmen. Und es ist halt, auffällig ist, dass dann die Füße und die Hände sind total schlank. Wenn die Frau jetzt kein Übergewicht hat, dann ist auch der Oberkörper total schlank und man wirkt halt sehr unproportional. Und durch dieses vermehrte Unterhautfettgewebe kommt es dann eben, da weiß man nicht genau woher, auch zu Schmerzen, mal mehr, mal weniger stark. Und ja, genau, also die Schmerzen sind so Spannungsgefühle, Druckschmerzen und Schwere, das sind so die Lipödem-Schmerzen. Und genau, das ist jetzt erstmal so, was ist das Lipödem in Kürze zusammengefasst. Und zu deiner Frage, also ich habe das erste Mal als 7-Jährige schon gemerkt, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Auch wenn jetzt rückblickend man das jetzt so nicht sehen konnte, aber ich habe das so gefühlt, dass irgendwas mit meinen Beinen nicht stimmt. obwohl sie jetzt noch gar nicht irgendwie total kräftig waren oder so. Und so mit 13, so mit 12, 13, mit Anfang der Pubertät, wurden dann die Waden so überproportional kräftig, sage ich mal. Ja. Dass also wirklich ich dann auch so von Freundinnen mal angesprochen wurde, warum sind denn deine Waden so geschwollen und so. Ja, das ist dann schon halt aufgefallen. Und ich glaube, das letzte kürzere Kleidungsstück hatte ich dann auch mit 14 an, danach dann nicht mehr, weil es dann auch nicht so schön aussieht. Und die Diagnose habe ich dann aber letztendlich mit 19 bekommen. Und das ist früh, weil Ärzte das ganz, ganz häufig nicht erkennen, weil das halt eine Fettverteilungsstörung ist und sieht halt aus wie Fett, ne? Und dann denken viele, auch Ärzte, häufig, dass man halt einfach ein bisschen vielleicht zu gut gegessen hat, sich zu wenig bewegt hat oder wie auch immer. Und das dann vielen, vielen bleibt leider dann, die bekommen nicht die Diagnose. Und ich habe die aber schon halt recht früh bekommen.
Und woran lag das? Hattest du einen guten Arzt oder wie kam es?
Nee, es war ein Zufall. Ich habe in einer Tanzgruppe getanzt. Ich komme aus einer Fasnachtsregion und habe da, ich glaube, Gardetanz oder irgendwas war es. Und dann hat da ein Publikum, eine Bekannte von meiner Mutter, gesagt, dass sie glaubt, dass ich ein Lipödem oder ein Lymphödem habe. Die hat das erkannt, weil sie es auch hat und hat mich dann mitgenommen nach Mainz zu einem Facharzt.
Ach, das ist ja toll.
Ja. Mhm. Und es ist aber so, das war damals so, das ist heute, glaube ich, auch noch meistens so, zumindest das, was ich so von Betroffenen höre, das als Möglichkeit wird vorgeschlagen, also man trägt die Kompression, um das Ganze halt einzudämmen, damit es nicht weiter wächst. Und die Liposuktion wird vorgeschlagen. Die Liposuktion, das ist eine Operation, da wird dieses Fettgewebe halt operativ entfernt. Mhm. Aber man kennt von der Krankheit die Ursache nicht. Von daher ist das eine bisschen schwierige Sache. Mhm. Die Ergebnisse fallen halt auch unterschiedlich aus. Viele fühlen sich wirklich sehr erlöst und befreit, weil es natürlich auch eine Befreiung ist von dem optischen Erscheinungsbild, ja, keine Frage. Ja. Aber auch vom Schmerz fühlen sie sich befreit. Andere haben aber immer noch unglaubliche Schmerzen oder müssen immer noch Kompressionen tragen. Für die ändert sich nur minimal was. Ist also ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und man kann auch nicht das Lipödem Fett vom normalen Fett unterscheiden. Es gibt zwar inzwischen Forschungen und die sehen auch unter dem Mikroskop die Unterschiede von diesen zwei Fettarten, aber während der Operation weiß der Operateur nicht, nimmt er gerade gesundes Fett raus oder nimmt er gerade Lipödem-Fett raus. Habe ich jetzt das ganze Lipödem-Fett rausgenommen oder nicht? Das weiß er halt auch nicht genau. Ja, ja und das war halt damals so für mich, ich war halt 19, bis dahin immer gesund. Eigentlich bis heute, bis auf diese eine Sache, immer gesund. Also ich kannte keine großen Arztgeschichten. Und dann legte dem halt einfach so eine Überweisung auf den Tisch und sagte, ja, Sie sind ja 19, da kauft man sich ja normalerweise einen Kleinwagen. Dann leisten Sie sich anstattdessen halt die Liposuktion, weil die wird halt von der Kasse nicht bezahlt. Ne? Muss man selbst bezahlen.
Das war in meinem Fall. Aber war es da schon so weit fortgeschritten, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, dass du wirklich schon eine Operation gebraucht hättest?
Da gehen die Meinungen ja auseinander. Viele sagen ja, wenn man es im frühen Stadium schon operiert, dann breitet es sich nicht weiter aus. Mhm. Das ist eine der Theorien. Und es hätte für mich 20.000 Euro gekostet.
Boah, das ist ja, Wahnsinn.
Ja, das wären.
Aber ist das ein normaler Preis für eine Liposuktion? Das ist ja auch eine Schönheits-OP, die auch Leute ohne Lipödem machen, oder?
Ja, das ist keine Schönheits-OP. Ist, deswegen heißt es ja auch nicht Fettabsaugung, sondern Liposuktion.
Okay. Ich dachte, das ist einfach nur der Fachbegriff, also der das Fremdwort dafür. Nee,
das ist
dafür.
Immer ein kleiner Unterschied. Aber was war jetzt deine Frage? Entschuldigung.
ob es überhaupt notwendig war.
Genau, ob es notwendig war. Da trennen sich halt, da scheiden sich die Geister so ein bisschen, ob man das schon im frühen Stadium machen sollte oder weil bei vielen schreitet es dann halt so fort, dass sie sich dann halt auch, also so Endstadium ist halt wirklich so diese Elefantenbeine oder die Frauen, die dann schon am Rollator laufen oder im Rollstuhl sitzen. Aber davor hatte ich nie Angst, weil ich habe die Diagnose ja so früh bekommen und man kann das schon eindämmen. Ja? Also das muss sich nicht dahin entwickeln. Das war jetzt, da hatte ich auch nie die Sorge, dass sich das bei mir, gut, vielleicht ganz am Anfang, so bei den ersten zwei, drei Wochen, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Weil damals gab es auch noch nicht viel Information im Internet. Heute gibt es super viel. Aber damals Anfang 2000 war das noch nicht so und hat man ein paar Horrorbilder gesehen und das war's, ja. Und wie gesagt, vom Arzt hat man auch nicht viel Hilfe an die Hand bekommen, außer diese Kompressionsstrumpfhose. Das war so ein hautfarbenes Ding, wie so eine Ritterrüstung, hat gejuckt und war, es war furchtbar.
Und solltest du die immer tragen?
Ja, die sollte ich immer tragen. Inzwischen ist das alles auch moderner, viele Farben. Und dann gibt es noch gibt's Kompressionsstrumpfhosen, die sind dann ein bisschen geschmeidiger, dass die eigentlich ganz so einengen und so weiter. Also inzwischen wird viel gemacht und viel dran gearbeitet von den Kompressionsstrumpfhosenherstellern. Ist schon fast ein Modehype, die Kompression und ihre Farben. aber ich konnte mich nie damit anfreunden, das muss ich dazu sagen.
Wieso?
Für mich war es immer eine Einschränkung, das enge Gefühl, der Druck auf den Bauch, die Bauchschmerzen. Ich habe den ganzen Tag Bauchschmerzen ab dem Mittagessen gehabt, immer die Hitzewallungen. Ich vermute mal, ich war nie ein Lipödem-Schmerzpatient, glaube ich, der jemals auf einer 10 war.
Mhm. Gibt es das?
Ich war es ja nie, aber wenn ich andere Betroffene höre, dass die sich zum Beispiel ihre Haare abschneiden müssen, weil sie ihren Föhn nicht mehr halten können. Oder dass die Mütter ihre Kinder nicht mehr auf dem Schoß halten können, dass die Lehrer nicht mal an die Tafel schreiben können, dann stelle ich mir das sehr, sehr, sehr schmerzhaft vor.
Allerdings.
Ja. Und davon bin ich bisher verschont, muss ich schon sagen. Also ich habe eine unglaubliche Schwere in den Beinen, wenn ich die Treppen hochgehe. Ich habe schon immer im zweiten oder dritten Stockwerk gewohnt, egal wo über die letzten Jahre. Das ist schon eine Schwere für mich, ne? Also kommt auch drauf an, ob morgens oder abends. Abends mehr als morgens, ist ja auch bei manchen anderen Menschen so. Aber auch wenn ich gerade Strecken laufe oder so, wenn ich mich nicht gut ernähre, wenn ich mich wenig bewegt habe, ich merke dann halt richtig diese extreme Schwere in den Beinen und auch diesen Druckschmerz. Und so Schlenderschritt zum Beispiel, wenn ich schlendernd laufe über einen Markt im Urlaub zum Beispiel, das geht nicht länger als 15 oder 20 Minuten, dann tut das so weh in den Beinen. Und da muss ich sie sofort hochlegen.
Ah ja, also hochlegen hilft.
Ja, also bei mir ist das eine totale Quick-Lösung, dass wenn ich die Beine hochlege, dann reguliert sich das recht schnell.
Das ist ja schon mal eigentlich nicht schlecht, ne, weil das eine einfache Möglichkeit ist, die man wahrscheinlich auch oft umsetzen kann.
Ja.
Außer also, wenn du jetzt vielleicht in einem Café sitzt oder so, oder machst du das dann einfach, dass du deine Füße, deine Schuhe ausziehst und auf den Stuhl nebenan legst oder so?
Also es ist, über die Jahre ist das schon so ein bisschen automatisiert, muss ich sagen. Das ist auch einfach wie schon so eine kleine Vorbeugung, weil auch langes Sitzen, das kann zum Beispiel auch zu Schmerzen, besonders in den Waden führen, aber auch in den Oberschenkeln. Und ich habe das anfangs auf der Arbeit zum Beispiel, also als ich dann gemerkt habe, Beine hochlegen tut mir gut, da habe ich anfangs immer eine Mülleimer einfach umgedreht, weil ich wollte halt auch nicht, dass das jemand merkt. Mir war das immer peinlich. Lipödem ist ein Krankheitsbild, im Vergleich würde ich jetzt sagen, zu den meisten anderen Krankheitsbildern, die es so gibt auf der Welt, ist das eines, das auch mit einer ganz, ganz großen, mit einem ganz großen Schamgefühl behaftet ist. Weil man halt das so sieht, ne? Und so ein bisschen sich entstellt fühlt. Mag sich jetzt vielleicht auch etwas übertrieben anhören, aber je nachdem, wie ausgeprägt das ist, fühlt man sich dann eben so. Und gerade in der Jugend, das bricht halt häufig in der Pubertät aus, ne? Da ist er dann sowieso alles irgendwie schwierig und dann auf einmal hat man dann noch so Stampfer aus dem Nichts. Das ist halt nicht so einfach, ja.
Weiß man denn eigentlich, erstens sind wahrscheinlich nur Frauen betroffen, vermutlich. Und zweitens, weiß man denn, wie viel Prozent der Bevölkerung betroffen sind?
Also es wird geschätzt zu 10% in Deutschland.
Ja, das ist eigentlich schon viel, ne?
Ja.
Aber es ist halt wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausgeprägt, oder?
Genau, das ist, also es gibt wirklich auch Frauen mit Größe 36 oder 38, die Lipödem haben und das ist auch gar kein Indikator für die Stärke des Schmerzes, ja. Also es kann wirklich eine Frau mit einem noch Stadium 1, es ist eingeteilt in Stadium 1, 2 und 3, mit einem Stadium 1, also mit einem relativ verhältnismäßig schlanken Bein, wesentlich stärkere Schmerzen haben als eine Frau in Stadium 2 oder 3.
Gibt es das auch ohne Schmerzen? Gibt's, entschuldigen Sie, Herr Ober, haben Sie das auch ohne Schmerzen?
Also es heißt von den Experten, dann wäre es kein Lipödem, dann ist es eine Lipohypertrophie, glaube ich, heißt das. Aha. Ich glaube, es ist so heißt. Dann sieht es genauso aus, aber weil es keine Schmerzen dabei sind, ist es dann kein Lipödem.
Interessant. Und was ist ein Lymphödem, weil du das vorhin auch kurz erwähnt hattest?
Das Lymphödem, das sieht ganz, ganz ähnlich aus. Da hat man auch dieses säulenförmige Bein, manchmal auch diesen aufgeschwemmten Arm. Aber das ist dann wirklich Lymphflüssigkeit. Und beim Lipödem ist das Fett. Und beim Lymphödem ist es Lymphflüssigkeit und man merkt das auch daran, das hört auch nicht so abrupt beim Knöchel und beim Handgelenk auf, sondern das sind auch manchmal noch, wenn man am Arm betroffen ist, die Hände mit zugelaufen oder am Bein sind die Füße auch noch mit zugelaufen. Wenn man reindrückt, ne, merkt man, da ist Flüssigkeit drin. Und das ist auch etwas, was auch wirklich, das ist auch nicht zu operieren oder so. Ja? Da hat man ein defektes Lymphsystem, da kann man aber mit Kompression und mit Lymphdrainage dann auch nochmal viel, viel mehr ausrichten als beim Lipödem, weil man damit die Flüssigkeit eben raustreiben kann.
Verstehe.
Ja, und das kann man ja auch bekommen, jetzt zum Beispiel, wenn man bei einer Krebs-OP Lymphknoten rausgenommen bekommt und dann dadurch das Lymphsystem einen Knacks bekommt, ne? Da kann man dann auch Lymphödeme bekommen.
Und nur weil wir es vorhin noch mal kurz angesprochen hatten und nicht fertig geredet haben, Liposuktion ist eine OP, die man beim Lipödem anwenden kann. Und wie unterscheidet die sich jetzt zur Fettabsaugung?
Also ich habe mir noch nie eine Fettabsaugung angeguckt, wie die vonstatten geht. Aber bei der Liposuktion sind das wohl so dünne Nadeln, die in das Gewebe eingeführt werden und dann sehe ich immer nur wieder so, das sieht aus, als würde man da stochern und wie dann damit das Fett daraus gezogen wird. Aber ich bin dafür jetzt nicht die richtige Ansprechpartnerin, okay, die Liposuktion zu erklären, weil sie für mich nicht in Frage kommt, weil ich das noch nie gefühlt habe, mich unter das Messer zu legen. Und deswegen kann ich das jetzt, also ich hatte noch nie ein Gespräch bei einem Chirurgen, das so weit ging, bis hin zur Operation. Ich hatte vielleicht mein erstes Infogespräch, aber jetzt nie bis hin zur Technik. Da war ich schon wieder weg vom Fenster.
Und woran liegt das? Liegt es daran, dass du dich eher der Naturheilkunde etc., dass du dich da hingezogen fühlst? Oder dass du Angst hast? Oder was ist es?
Also am Anfang war es definitiv die Angst. Also ich habe total Angst vor Ärzten. Ich habe Angst vom Zahnarzt. Ich habe vor allem Angst, wenn irgendeiner was an mir macht und ich kann das nicht kontrollieren. Und das war auf jeden Fall am Anfang ausschlaggebend. Und dann über die Jahre, nachdem ich natürlich viel recherchiert hatte und gelesen und gemacht und getan und dann besonders auch jetzt durch den Podcast, bin ich dann schon mehr zu der alternativen Heilmedizin gekommen und habe da einiges ausprobiert. Und da hat für mich auch vieles funktioniert, was Symptome gelindert hat in einem Maß, wo ich mir sage, wenn es mir jetzt nicht darum geht, super schlank zu sein, dann passt das eigentlich so für mich. Ja, dann hat es schon meine Symptome in einem Maß gelindert, das, was für mich jetzt ausreichend ist und ich auch das Gefühl habe, ich bin auch noch nicht am Ende. Also ich habe das Gefühl, es ist noch Luft, es ist so eine Bauchgefühlsache. Ich spüre einfach, dass ich etwas machen kann auf natürliche Art und Weise und diese Operation nicht brauche. Das ist einfach ein Gefühl, das kann ich jetzt nicht rational erklären, aber ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl, deswegen folge ich dem auch in dieser Sache.
Ja, es ist ja auch gut, dass du das wirklich schon so früh erfahren hast, ne? Weil du dich jetzt seitdem damit beschäftigen kannst.
Ja, und also ich habe das nicht seitdem gemacht, weil ich habe das erstmal überhaupt nicht eingesehen. Ich dachte mir, das Fett, das nicht weggeht, das gibt's nicht. Das kann mir keiner erzählen und das sehe ich nicht ein. Das war Phase 1. Phase 2 war dann, ich habe dann die Kompression eine Woche, glaube ich, angehabt, damals in der Berufsschule, aber die habe ich dann in der Pause ausgezogen und in die Klotoilette gestopft. Dann will auf gar keinen Fall, ich bin da raus aus der Nummer und habe das dann einfach ignoriert. Für mich gehörte das nicht zu meinem Leben, es war einfach weg. Und dann habe ich aber gemerkt, wie diese Symptome sich da immer wieder anschleichen wollten und immer stärker kamen. Die Beine sind mir angeschwollen, ich habe auf der Arbeit, die Beine waren schwer, wenn ich die Treppe hochgegangen bin. Ich habe das halt gespürt und dann war dann die Vernunft hat dann gesiegt und ich habe mich wieder mit dem Thema befasst. Und dann habe ich auch erstmal die ganzen Schulmedizin-Geschichten ausprobiert. Also ich war bei der Lymphdrainage, ich habe die Kompression getragen, ich war in der Reha, ich habe erstmal das Ganze durchgespielt, bevor ich dann wieder so eine kleine Phase hatte, das immer so Achterbahnfahrtmäßig, ne? Dann hatte ich wieder so eine Phase, wo ich resigniert habe, wo ich mir dachte, es bringt eh nichts was, du musst gar nichts machen, das ist ja alles sinnlos. Und aus dieser Phase heraus ist dann der Podcast entstanden, weil ich mir dachte, du musst jetzt Wissen zusammentragen, Experten interviewen, Betroffene mit ihren Erfolgsgeschichten interviewen, alles Positive, was es gibt, zusammentragen und daraus für dich vielleicht nochmal was ganz für dich nochmal ein ganz neues eigenes Selbsthilfeprogramm zusammenbauen. Mhm. Ja, und das hat auch geklappt.
Mhm. Ja, dann erzähl doch mal, was tust du gegen das Lipödem?
Also ich bin so nach einem halben Jahr, so Anfang 2018, da hatte ich so ein halbes Jahr den Podcast, bin ich auf Ayurveda gestoßen. Und ich war auf Reisen und der nächste Stop war Sri Lanka. Und da meinte so eine Dame, ach, wenn du nach Sri Lanka fliegst, dann machst du doch bestimmt Ayurveda. Da habe ich gemeint, nee, ich mache einfach nur Urlaub. Und die kam, also wir waren auf so einer Konferenz in Thailand zuvor, und die kam in diesen Konferenztagen immer wieder auf mich zu mit diesem Ayurveda. Ne? Und ich, was will die denn von mir? Aber auf jeden Fall, weil die immer wieder kam, dachte ich mir, das muss ja für irgendwas ein Zeichen sein. Und habe da mal so eingegeben, Ayurveda und Lipödem in Google halt. Und dann bin ich auf einen einzigen Artikel gestoßen, wo eine Frau genau auf dem Punkt meine Geschichte hatte und eben geschrieben hat, wie Ayurveda geholfen hat und dass sie sich als geheilt fühlt vom Lipödem. Mhm. Und da habe ich natürlich sofort angeschrieben, habe mit ihr ein Podcast-Interview gemacht und habe dann auch sofort spontan eine Ayurveda-Kur gebucht, weil ich war 4 Wochen auf Sri Lanka, das Visum ging 4 Wochen, 2 Wochen war Urlaub und die anderen 2 Wochen habe ich dann diese Kur gemacht. Und da habe ich halt gespürt, wie... das Gewebe wurde viel weicher. Also das Gewebe beim Lipödem kann sehr hart und knotig sein, dann auch schmerzhaft. Und das Gewebe wurde ganz weich. Die Schmerzen haben sich reduziert. Der Umfang hat sich reduziert. Das ist halt auch was auch sehr, sehr schwer ist bei Lipödemfett, vor allen Dingen bei mir an der Wade. Reha, Kompression, Lymphdrainage, was auch immer, da hat sich nichts getan. Das wurde in den 2 Wochen hat sich da ein bisschen was getan an der Wade. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
In 2 Wochen, das ist wirklich schnell.
Ja, genau. Mhm. Deswegen, und dann ich habe da halt auch so Stirnölgüsse bekommen und habe dann auch gemerkt, wie das Ganze auch mit Stress zusammenhängt, ne? Diese ganzen Schmerzen und die ganze Geschichte und wie gut mir die Stressreduktion tut und wie gut es mir aber auch tut, nach innen zu schauen und mich nochmal so ein bisschen näher mit mir selbst zu verbinden und zu schauen, wo, ja, welche Themen habe ich da eigentlich, welche vielen offenen Tabs habe ich da eigentlich, die auch nochmal Stress auslösen und so und die unbearbeitet sind. Und das war so dieses Gesamtpaket. Und ich kann halt ortsunabhängig arbeiten und habe diese Gelegenheit genutzt, und habe halt die Besitzerin von dem Haus gefragt, ob ich nochmal zurückkommen kann, ihr im Haushalt helfe, parallel auch noch für meine Kunden arbeite und halt dann die Anwendungen bekomme. Mhm. Und das habe ich dann gemacht im letzten Jahr für 3 Monate. Und da habe ich dann halt richtig gemerkt, dieses Zusammenspiel aus Ernährung, Anwendungen und es gab aber auch noch ayurvedische Medizin. Dieses ganze Zusammenspiel hat mir wirklich richtig geholfen. Also
toll.
Ich hatte überhaupt keine Schmerzen mehr. Nichts.
Toll, wow.
Und das in einem Klima, in dem wir uns eigentlich nicht aufhalten sollen mit Lipödem. Ne? Eigentlich keine Hitze, nicht in die Sonne und dann immer die Kompression tragen. Ich habe die Kompression überhaupt nicht getragen. Ich hatte wirklich überhaupt keine Schmerzen. Den ganzen Tag auch mal in Colombo oder so rumgelaufen und keine Schmerzen.
Aha, toll. 2 Fragen. Die eine ist, warum sollt ihr euch nicht in der Hitze aufhalten? Was macht das mit dem Fett oder woran liegt das?
Also wir sollen die Sonne meiden, weil davon wohl die Beine auch noch mal mehr anschwellen.
Aha.
Dass man sich dann besser im Schatten aufhält. Und dann auch gerade ist die Kompression, weil die Beine im Sommer, das haben ja jetzt auch welche, die jetzt kein Lipödem haben, ne, dass dann manchmal die Beine so ein bisschen anschwellen halt von der Hitze. Mhm. Und da soll man halt erst recht die Kompression tragen. Und ganz viele Frauen berichten halt auch, dass sie... dass ihnen das richtig gut tut, dass sie im Sommer die Kompression tragen, weil es wirklich, wirklich ihre Schmerzen lindert.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und das ist natürlich eine Doppelbelastung, weil es ist schon auch eine Belastung teilweise für den Kreislauf, weil das ist echt da wird es einem echt schon mal heiß in dieser Hose.
Na klar.
Auch schon.
Ist ja sehr dicker Stoff, ne?
Ja, ist ein sehr dicker Stoff, sehr heiß. Mhm. Sehr eng und dadurch kommt, also ich hab nie Kreislaufprobleme, aber mit der Kompression ist es schon auch immer so ein bisschen kritisch, auch gerade wenn man jetzt abends weggeht, ja, in den Zeiten, wo ich es wirklich durchgezogen habe mit der Kompression und dann abends irgendwo in einer Disco oder im Club stehen, ich habe immer gedacht, ich müsste mir eigentlich so ein Schild irgendwie unter das T-Shirt machen, wenn ich rückwärts umfalle, wo dann auf einem Zettel steht, schneidet mich aus der Hose raus.
Oh Gott, oder ein Tattoo.
Ja, oder sowas, genau.
Und die nächste Frage ist für die Leute, die nicht genau wissen, was Ayurveda ist. Kannst du es ganz kurz erklären?
Ayurveda ist im Grunde, also das ist das älteste und ganzheitlichste Heilsystem. Das hat seinen Ursprung in Indien. Das ist schon so über 5000 Jahre alt. Und Ayurveda, das bedeutet übersetzt das Wissen vom langen Leben. Und es geht sozusagen darum, dass Körper, Geist und Seele, dass man die, das im Gleichgewicht hält oder ins Gleichgewicht bringt, um dann so auf allen Ebenen gesund zu sein und auch voller Lebensenergie zu sein. Und es dreht sich im Ayurveda schon vieles auch um Ernährung, aber auch, wie man das ganze körperliche und emotionale Wohlbefinden halt steigern kann und in Balance halten kann. Mhm. Ja, dass man halt, dass jeder kann da seinen individuellen passenden Lebensstil finden in dem Sinn. Und es ist eher präventiv. Ist eher eine präventive Sache, ist aber sehr individuell und auch ganzheitlich.
Und ich möchte noch betonen, dass es die Schwesterphilosophie des Yoga ist.
Ganz genau. Ja.
Machst du denn auch Yoga?
Ich kam über Ayurveda dann zum Yoga, ja.
Ah, schön. Ja. Weil Yoga ist ja meine persönliche Bewältigungsstrategie für meine Schmerzen. Wie sieht es denn bei dir im Alltag aus mit Ayurveda? Wie lebst du Ayurveda?
Also ich habe eine, ich nenne es mal ayurvedische Morgenroutine, wo ich dann erstmal also Zunge schabe und Öl ziehe mit Sesamöl oder Kokosnussöl. Das soll schon mal die Mundhöhle und so entgiften von dem, was sich nachts so angesammelt hat. Ne? Und auch gerade das Zungeschaben, weil die Zunge ist ja so die Verlängerung vom Darm, dass man da auch alle Bakterien und so weiter morgens schon mal reinigt. Das ist auch gut für die ganze Mundhygiene. Und dann trinke ich ein Glas heißes Wasser mit ein bisschen Limette und etwas Honig. Oder warmes Wasser ist es. Das wurde mir in Sri Lanka empfohlen, dass diese Kombination eben die Fettverbrennung ankurbelt. Und trinke dann über den ganzen Vormittag verteilt eine Kanne, also 1 Liter bis 1,5 Liter wirklich heißes Wasser. Weil dieses heiße Wasser eben auch reinigend und entgiftend wirkt auf den ganzen Körper. Und ich mache das jeden Tag, also dass der Körper jeden Tag gereinigt wird. Und ich koche das auch 10 bis 15 Minuten. Ich mache das also nicht nur am Wasserkocher heiß, sondern koche das wirklich 10 bis 15 Minuten, weil sich dann die chemische Zusammensetzung verändert und das Wasser wird dann nochmal feiner und kommt dann auch nochmal besser sozusagen durch den, ja, reinigt den Körper dann nochmal besser, dadurch, dass es nochmal dünner wird. Man schmeckt das auch, es schmeckt dann so ein bisschen süßlicher, wenn man das so lang kocht. Ja, das ist so der, das ist morgens, was ich als erstes mache. Dann mache ich morgens auch noch eine Meditation. Setze auch meistens irgendwie danach, am Ende der Meditation, so eine Intention für den Tag, also wie ich mich jetzt an dem Tag fühlen möchte, ne, dass ich das mir benenne. Und manchmal mache ich auch Yoga, aber häufiger springe ich Trampolin, weil das macht mir mehr Spaß. Da muss ich mich so konzentrieren.
Hast du ein Trampolin zu Hause?
Ich habe ein Trampolin, ja.
Mhm. Ach, schön.
Ja, und Trampolin ist halt auch super, um das ganze Lymphsystem in Schwung zu bringen. Ja, ist auch schon für die Gelenke. Das kann eigentlich auch wirklich jeder machen. Auch wenn jetzt jemand super unsportlich ist, dann kann er zumindest ein bisschen drauf schwingen und sein Lymphsystem aktivieren. Ja, und ein bisschen Bewegung mit den Armen machen. Ein bisschen die Hände so auf und zu. Das aktiviert auch das Lymphsystem. Füße ein bisschen kreisen und so. Ja.
Da gibt es ja auch richtige Fitnessgeschichten, ne? So Kurse mit Trampolin habe ich mal gesehen. Da gab es mal so einen Hype eine Zeit lang.
Genau, aber da habe ich mich auch sehr gefreut und bin dann auch mal hin für eine Stunde, aber das ist mir zu hektisch. Ich bin jetzt kein hektischer Sportler und das ist so wild, wird da drauf rumgesprungen in so einem schnellen Takt. Also.
Ja. Ich hatte auch mal ein Trampolin zu Hause, aber ich habe es nicht durchgezogen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum eigentlich, aber das war irgendwann mal 2003, 2004 rum, da gab es auch noch mal so ein Trampolin-Hype irgendwie. Oder kam das von der Freundin oder so, ich weiß es nicht. Aber ich fand es nicht so angenehm, also auch so für den Busen und so. Weil, ich meine, gut, vielleicht sollte man einfach nicht so hoch hüpfen. Aber
Da muss man wirklich auch auf die Qualität vom Trampolin achten. Ich hatte auch am Anfang eins für 35 Euro. Das war irgend so ein Realschnäppchen oder so. Und jetzt, wo ich eins habe, wirklich von einer guten Marke, ist das eine ganz andere Federung, sodass das andere, was ich vorher hatte, wirklich ist, als würde ich auf Asphalt springen im Vergleich. Apropos auf Asphalt springen, Springseilspringen ist auch noch sowas, was mir Spaß macht, was ich zwischendrin mal mache, wenn ich so rausgehe. ich schaue halt immer irgendwie, was mir halt so Freude noch bringt. Ne?
Ja,
und
klar.
Das ist jetzt aber nicht für jeden mit Lipödem zu empfehlen. Und ich mache
es
auch nicht,
ich denke
so
es mir gerade.
Weil das ist ein zu harter Aufprall.
Mhm.
Ja, also ich mache das dann auch auf einer Wiese. Aber es ist eher wirklich so ein Spaßding, ist jetzt kein Sportding, wenn ich es jetzt mal so überlege. Und das ist auch jetzt alles, was irgendwie mit so einem härteren Aufprall zu tun hat, ist nicht unbedingt zu empfehlen. Und es wird auch empfohlen, alles mit Kompression zu machen. Also wenn jetzt einer sagt, ich möchte gerne joggen gehen, weil das geht mir auch eh gut von der Hand und macht mir Spaß, dann auf jeden Fall das Joggen mit Kompression.
Ja, weil ich denke mir, dass das Fett sehr stark bewegt, ne?
Ja.
Dass das unangenehm sein kann oder auch Schmerzen verursachen kann, oder?
Genau, es kann auch Schmerzen verursachen und ja, das wird immer mit Kompression empfohlen. Also auch das Trampolin wird eigentlich auch mit Kompression empfohlen. Aber ich habe jetzt halt dadurch, dass ich letztes Jahr auf Reisen gehen wollte, mir halt überlegen müssen, was kann ich tun ohne Lymphdrainage? Ja, was kann ich da alternativ tun? Was hat den gleichen Effekt? Und da musste mir halt so ein paar Plan-B-Strategien überlegen und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich jetzt ohne diese ganzen Hilfsmittel auskomme, die so empfohlen werden, also für die ich Rezepte brauche und so den ganzen Krams, ne, wo ich irgendjemanden für irgendwas hinterherrennen muss. Das,
okay.
Ja.
Zur Lymphdrainage kommen wir wahrscheinlich noch, aber wir waren ja beim Ayurveda. Also du springst du jeden Tag Trampolin?
Also bestimmt 5-mal die Woche.
Okay, aber das hat eigentlich nichts mit Ayurveda zu tun.
Nee, das
oder?
Hat nichts mit Ayurveda zu tun.
Das ist einfach eine Bewältigungsstrategie.
Genau, ja, das ist einfach mal, das ist so mein Sport. Ne?
Okay.
Man sollte ja irgendeinen haben, das ist meine.
Ach so, wir kamen vom Yoga, ne? Wir kamen
genau,
vom
wir
Yoga.
Kamen vom, also ja. Wir kamen über die Morgenroutine mit dem und der Meditation, ja, und dem gelegentlichen Yoga kamen wir dazu, dass
genau.
Ich aber häufiger als Yoga Trampolin springe.
Okay, ja. Gut.
Genau.
Gibt es noch was du ayurvedisch am Tag machst?
Ja, also ansonsten ist es natürlich die Ernährung. Also, dass ich halt schaue, dass ich unverarbeitet esse, regional und saisonal. Das sind ja so die Geschichten, die man sowieso gängig eh schon kennt, dass die ganz gut wären. Aber das ist auf jeden Fall Ayurveda. Und da koche ich halt jeden Mittag frisch und gucke auch, wenn ich dann mal Fleisch essen möchte, dass ich dann eher Hähnchen oder Pute esse oder einen weißen Fisch und das mittags mache. Und auch meine Mahlzeit zwischen so ja, 11:30 und ich sag mal 13:30 zu mir nehme, weil da ist das Verdauungsfeuer am stärksten, da kann das Ganze am besten verdaut und verwertet werden. Und abends, dass ich halt abends dann nur noch eine Gemüsesuppe oder irgendeine andere Suppe esse, irgendwas ganz Leichtes oder ein bisschen Couscous mit Gemüse oder irgendeine leichte Geschichte, weil dass ich dann das Verdauungssystem zu der Uhrzeit nicht mehr so stark belaste, weil da das Verdauungsfeuer nicht mehr so stark ist. Und weil der Körper sich ja dann schon vorbereitet auf die nächtliche Entgiftung. Und wenn der aber jetzt zum Beispiel von mir einen Schnitzel kriegt abends, dann muss der das ja verdauen und kann sich ja nicht reinigen und entgiften. Und wenn ich das jetzt regelmäßig mache, dann kann er sich nie entgiften. Und dann ne, habe ich natürlich dann ein Problem. Und ich glaube halt, dass mit diesen entgiftenden Maßnahmen, ne, dass sich nicht zu viel, ich nenne es immer Müll im Gewebe sammelt, dass damit auch die Schmerzen zusammenhängen beim Lipödem. Ich habe nämlich mal eine basische Suppenkur gemacht, die ging 3 Tage. Und da hatte ich am Tag 4, also sozusagen der Tag nach der Kur, überhaupt gar keine Gewebeschmerzen mehr in meinem Arm. Weil das habe ich so ein bisschen, wenn ich da reindrücke oder wenn ich mich eincreme, dann spüre ich halt, dass es halt wehtut. Ist nicht total schlimm, aber es tut halt weh, ist ja nicht normal. Und das hatte ich danach überhaupt nicht mehr. Und daran habe ich gemerkt, das hat auch was mit dem ganzen ja, Dreck, den man so zu sich nimmt, zu tun, der sich dann im Gewebe da festsetzt. Und das, als das gereinigt war, waren die Schmerzen weg.
Interessant, ich wollte dich nämlich auch fragen, ob du schon mal Basenfasten gemacht hast, weil ich das ab und an mache und das auch sehr mag.
Ja,
und ob das auch hilft, wollte ich fragen, genau.
Damit hatte ich angefangen, so vor dem Ayurveda, mit der basischen Ernährung und auch mit Basenfasten, also in dem Fall jetzt diese Suppe. Weil die Schmerzen kommen auch von Übersäuerung. Und da ist ja die basische Ernährung natürlich perfekt, dass man der Übersäuerung entgegenwirkt.
Das ist, ja, die Übersäuerung, sorry, die Übersäuerung ist ja etwas, woran manche Schulmediziner, also die sagen, das existiert nicht. Ne? Also mein Vater zum Beispiel als Allgemeinmediziner, der sagt, also immer wenn meine Mutter und ich Basenfasten machen, der sagt immer, dass ihr spinnt, das ist überhaupt nicht bewiesen. Übersäuerung gibt es nicht. Aber macht, was ihr wollt. So, ne?
Ja, das sagen wirklich viele. Es gibt auch ein paar jetzt Ärzte im Bereich Lipödem, die auch Fürsprecher sind fürs Basenfasten. Aber die Allgemeinheit sagt eigentlich, Bewegung und Ernährung bringt beim Lipödem nichts. Das ist ein total gefährlicher Satz, weil der führt man nur stracks ins Übergewicht. Ja? Mhm. Und ich kann das auch nicht verstehen, diese Aussagen auch auf öffentlichen Veranstaltungen, weil ich erlebe es ja an meinem eigenen Körper und ich habe schon so viele Frauen interviewt, die mit ketogener Ernährung, die mit zuckerfreier Ernährung, die mit veganer Ernährung, basischer Ernährung, ich jetzt mit Ayurveda, was erreichen konnten, Umfang reduzieren konnten, Schmerzen reduzieren konnten. Das wird so klein gehalten, diese natürlichen Dinge, die man machen kann. Und das ist auch wirklich so der Schwerpunkt meiner Arbeit jetzt auch im Podcast oder auch auf der Website, das noch mehr nach vorne zu bringen, dass wir einfach so viel selbst machen können und es uns besser geht. Und die Frauen, viele Frauen stecken so viel Energie da rein, dass die Kasse die Liposuktion bezahlt und stecken da ihre ganze Kraft und Energie rein, das zu erbitten und könnten aber so, so viel in dieser Zeit selbst machen und ihre Beschwerden lindern. Davon bin ich überzeugt. Das wird jetzt nicht jeder gern hören, aber ich bin davon überzeugt.
Ich bin auch davon überzeugt, dass die Ernährung bei chronischen Rückenschmerzen eine Rolle spielt, aber davon hört man auch nirgendwo irgendwas. Mhm. Aber warum ist das so? Also das wäre auch mal eine eigene Podcast-Folge wert.
Also das sind jetzt natürlich so Theorien, ne? Das ist natürlich klar, Pharmaindustrie, natürlich wollen die da ihr ganzes Zeug verkaufen und man weiß ja auch nicht im Hintergrund, wie Ärzte mit wem kooperieren. Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß das nicht. Aber jetzt gerade auch so im Bereich Liposuktion, wenn du dir das anschaust, wenn du da so drin bist im Thema wie ich, da wird Marketing gemacht. Marketing, das kenne ich für T-Shirts oder für Schuhe, aber das kenne ich nicht für Gesundheit, das kenne ich nicht für Operationen. Ja? Und das sind keine Ärzte mehr. Also klar sind es Ärzte, aber das sind auch Unternehmer.
Ja.
Ja? Mhm. Und dann ist natürlich das Vertrauen eine andere Geschichte. Da gehe ich jetzt zu einem Arzt, dem es jetzt wirklich komplett um meine Gesundheit geht, oder gehe ich jetzt zu jemandem, der eigentlich aus dieser ganzen Lipödem-Sache ein Business aufgebaut hat? Mhm. Und das ist halt schwierig. Ich meine, vielen Frauen mitgeholfen, das kann man nicht bestreiten, aber es ist trotzdem eine schwierige Sache.
Allerdings, ja. Ernährung, gehe ich davon aus, dass du hauptsächlich wahrscheinlich Gemüse isst und Kartoffeln. Also so kenne ich jetzt ayurvedisches Essen.
Ja, genau. Also viel auch mit Couscous, mit Buchweizen, also ganz viel Buchweizen. Buchweizen-Nudeln oder Buchweizen an sich. Also Buchweizen soll wirklich auch gerade bei Lipödem das Beste sein, was man halt essen kann in Kombination mit Gemüse oder so, ja. Und dann mache ich aber auch sehr viel und gerne irgendwas mit Suppen, wie jetzt zum Beispiel gerade Kürbissuppe oder rote Beetesuppe, Karotten, Ingwersuppe, also Gemüsesuppe, unterschiedlichste Suppen halt. Also es ist für mich sehr wichtig, dass ich das abwechslungsreich mache, weil sonst falle ich raus. Wenn ich jetzt immer das Gleiche esse, dann bin ich zu anfällig für Dinge, die mir nicht so gut tun.
Verstehe. Ja. Und wenn du jetzt mal mit Freunden zum Italiener gehst abends und alle essen Pizza, was machst du dann?
Am Anfang habe ich eine Gemüsesuppe gegessen, das war ein frustrierendes Erlebnis.
Das glaube ich.
Und weil es ist so, also Käse ist total schwer verdaulich und soll man deswegen im Ayurveda am besten gar nicht essen.
Aber alle lieben Käse.
Genau, und abends schon mal gar nicht. Und Salat ist auch schwer verdaulich. Alles, was roh ist, ist schwer verdaulich. Also fällt es abends auch weg. Jetzt sitze beim Italiener vor der Speisekarte, ne? Und am Anfang, als ich mich jetzt auch noch nicht so gut ausgekannt habe, direkt nach meiner Sri Lanka-Zeit, habe ich dann in der Tat, das war genau vor einem Jahr, die Gemüsesuppe gegessen. Ja. Und ich dachte mir, na komm, deine Stimmung kann doch jetzt nicht davon abhängen, ob du eine Suppe oder eine Pizza isst, aber irgendwie sehen wir
doch.
Klar. Und inzwischen habe ich mich mit vielen anderen Ayurveda-Menschen ausgetauscht und kann jetzt sagen, man kann auch mal mit Genuss eine Pizza essen, das ist auch Ayurveda, wenn man es jetzt nicht isst mit, oh mein Gott, das war das letzte Mal, oh mein Gott, das darf ich aber eigentlich nicht, so nicht, ne, sondern wirklich, hey, es schmeckt mir jetzt richtig gut und ja, halt ganz normal, eine Pizza halt mal isst, ja.
Ja, das sollte man sich schon mal gönnen dürfen.
Ja.
Also man muss halt eine Gratwanderung schaffen wahrscheinlich, ne?
Genau.
Zwischen irgendwie in unserer Gesellschaft auch überleben. Also wir leben halt nun mal hier in der westlichen Gesellschaft mit all diesen wirklich ungesunden Verführungen, die an jeder Ecke lauern. den man sich auch manchmal einfach hingeben will. Aber gleichzeitig muss man eben schauen, dass es einem nicht auf die Schmerzen schlägt.
Ja, und ich meine, es gibt ja diesen bekannten Spruch, ne, die Dosis macht das Gift. Und so ist es ja, so ist es auch bei den Geschichten. Ich merke zum Beispiel, ich wohne jetzt seit kurzem in Österreich und mein Vater kommt aus Österreich, meine Oma ist jetzt hier auch in der Nähe. Und wenn ich dann bei ihr bin, dann gibt es immer eine Jause. Ne? Also immer um zwischen 16 und 17 Uhr traditionell gibt es ein Stück Kuchen. Ja. Und wenn ich jetzt mal ein Stück Kuchen esse, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn ich da jetzt mal, früher als ich noch zu Besuch bei ihr war, dann war ich ja da eine ganze Woche, ne, oder so, und esse dann auf einmal 5 oder 6 Tage am Stück hintereinander jeden Tag Kuchen, dann habe ich das gespürt. Dann habe ich mich nicht mehr gut gefühlt. Das war jetzt gar nicht ein Ding, oh Gott, ich will nicht zunehmen, sondern einfach mein Körper, dem war das zu viel. Also ich hatte dann schon fast eine richtige Abneigung. Und wenn man genau hinhört und genau reinfühlt, macht der Körper eigentlich schon die richtigen Ansagen. Also echt, wenn man da so eine Achtsamkeit entwickelt, dann kann man das nach einer Zeit, glaube ich, auch intuitiv machen. Wir sind es nur so gewohnt, dass wir uns irgendwie an irgendwelche Regeln da ständig halten wollen und irgendwelche Punkte zählen, dies, das, jenes. Aber eigentlich funktioniert alles intuitiv.
Ja, man muss nur wieder in Kontakt treten mit seinem Körper. Und das haben wir eigentlich alle verlernt.
Genau, richtig.
Deswegen ist auch Yoga eben sehr gut für mich. Also ich habe durch Yoga, die regelmäßigen Hörer und Hörerinnen, die werden jetzt schon sagen, ja, jetzt erzählst du das wieder. Ich habe halt durch Yoga gelernt, überhaupt wieder meinen Körper zu spüren und meine Bedürfnisse zu kennen, ne? Weil ich vorher eigentlich nur ein Gehirn war und kein Körper. Und meine Bedürfnisse, also die körperlichen Bedürfnisse vor allem, völlig missachtet habe. Aber auch, weil ich sie missachten musste, um überhaupt arbeiten gehen zu können jeden Tag oder früher in die Schule gehen zu können, früh um 6 aufzustehen und so weiter. Ja. Das hat alles meinen Bedürfnissen widersprochen, aber es musste halt sein einfach.
Ich finde es auch beim Yoga unglaublich, wie das mit unseren Emotionen verknüpft ist.
Also, oh ja.
Wie eng. Ich habe das, ich habe Yoga schon ziemlich früh ausprobiert. Also da war es, glaube ich, noch gar nicht so, inzwischen ist ja schon so ein Trend so ein bisschen, ne? Und das war, glaube ich, 2007 oder 2006 oder 2007. Und da wurde es mir aber so schlecht vom Yoga. Und das hat sich eigentlich, ich habe es dann immer mal wieder alle paar Jahre mal wieder zu so einer Stunde, und mir wurde es immer schlecht, hat sich dann irgendwie so da durchgezogen. Und jetzt hier, seitdem ich hier wohne, war ich jetzt wieder ein paar Mal. Und inzwischen geht's. Und inzwischen habe ich jetzt auch wirklich so, spüre ich, wie du das eigentlich sagst, wie Yoga einen connected, einen verbindet mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Gefühlen auch.
Genau, und wenn man als Schmerzpatient seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt, ist das ganz, ganz furchtbar. Also dann wendet man sich wahrscheinlich hauptsächlich der Schulmedizin zu und ballert sich irgendwie mit Medikamenten voll. Ich meine, ich bin ruhig, ich mache das auch gerade, aber ich habe auch 6 Jahre lang alles andere probiert, ne? Und weiß überhaupt nicht, was der Körper eigentlich wirklich braucht oder womit man ihn heilen könnte.
Ja.
Ne? Ja. Also ich bin da auch noch auf einem echt langen Weg. Was ich noch wissen wollte, du hast Lymphdrainage erwähnt. Ich weiß jetzt, dass du vom Vorgespräch, dass du ein Gerät zu Hause hast. Ist das richtig?
Ja, genau. Das ist so ein Lymphomat. Das ist sozusagen eine Hose. In die schlüpft man rein, die schließt man an ein Gerät an und bei dem Gerät kann man dann den Druck einstellen und dann pumpt sich diese Hose auf. Es fängt unten an, also die geht über die Füße bis hoch so unter die Brust und dann pumpt die sich sozusagen auf und übt Druck auf das Gewebe aus und zwar so in Wellen. Von unten bis oben wälzt sich das dann so durch und dann einmal noch ganz fest oben auf dem Bauch, das ist auch das Lymphzentrum, da läuft alles zusammen. Und dann geht die ganze Luft aus der Hose raus und sie fängt unten wieder an. Und das stimuliert das ganze Lymphsystem. Und ich habe dieses Gerät schon seit 2011. Ich habe das mal verschrieben bekommen nach meiner, oder 2013, glaube ich, nach meiner Reha. Und also Reha bezüglich Lipödem. Und da war mir das total unangenehm. so ein Gerät, wie peinlich, ne? Also mir war immer alles peinlich, egal was. Egal, auf das Wehenkissen, wenn da jemand zu Besuch kam, das durfte keiner sehen. Wehenkissen, weißes Froddy, das haben nur alte Frauen, wie peinlich.
Ich habe auch eins, es ist super gemütlich.
Ist total gemütlich.
Meinem Ex-Freund habe ich auch eins geschenkt, weil er immer in meinem Kissen dran hing irgendwie und der war auch total happy.
Ja, das ist dann so.
Aber der weiß auch gar nicht, dass es ein Wehenkissen ist.
Eben, viele Leute benutzen die Dinge dann einfach so im Alltag, genauso wie jetzt dieser Lymphomat, ja. Da gehen meine Freundinnen inzwischen in irgendwelche Fitnessstudios und bezahlen das, um sich da reinzulegen, weil das ein Wellness-Ding anscheinend ist, sich da durchlimpfen zu lassen. Ich denke so, okay, mir war es über Jahre lang peinlich, das Gerät zu haben und jetzt könnte ich dafür schon fast Eintritt nehmen, dann könnte ich die Leute einladen. Ja. Ich nutze das inzwischen auch meistens abends, lege ich mich dann aufs Bett, lege mich da rein und lese dann was oder höre einen Podcast oder so. Nutzt das zur Entspannung, weil ich meine, es ist ja wirklich nun mal so, dass man abends nicht die ganze Zeit irgendwie aktiv ist, sondern sowieso dann auch mal eine Stunde auf der Couch sitzt oder drei. Und dann kann man auch sich mal in das Gerät da reinlegen.
Und du hast aber ja ein Lipödem und kein Lymphödem, aber das hilft trotzdem.
Ja, also die Meinungen gehen da ja total auseinander, ob die Lymphdrainage beim Lipödem hilfreich und unterstützend ist. Ich habe jahrelang Lymphdrainage gemacht und es ist definitiv unterstützend. Mein Gewebe, und das ist sehr wichtig, wurde dadurch weich gehalten. Mein Hautbild wurde glatter. Kann jetzt auch einer dann als was Kosmetisches sehen, aber ich finde, für die Psyche ist es jetzt auch ganz, ganz schön, wenn das so gut aussieht wie möglich. Und, und die Schmerzen, also die Beine waren auch leichter, also die Schmerzen gingen dadurch etwas zurück, aber meistens nur kurz danach. Ja, es ist jetzt nichts, was so geblieben ist, so kurz danach. Und die Beine waren danach auch leichter. Und das ist, wenn die Beine immer schwer sind, ist es auch schön, wenn die Beine eine Stunde leichter sind. Ja. Von daher fand ich es effektiv. Aber viele Ärzte sagen, es würde nichts bringen. Oder letztens, ich hatte einen Arzt im Interview, der hat gesagt, naja, wenn die Lymphdrainage gut tut, das wäre kein Argument, weil abends ein Glas Rotwein zu trinken, wird ja auch gut tun. Dafür kriege ich ja auch kein Rezept. So war die Aussage.
Okay. Ja. Also ich höre immer nur, wer heilt, hat recht.
Ja.
Und dann ist es im Endeffekt wirklich egal, was es ist.
Also mir ist es inzwischen, ich habe schon die dollsten Aussagen gehört, gerade vorhin in einer Facebook-Gruppe oder irgendwo hat eine rund gefragt, was die verletzendsten Aussagen waren, die man so bekommen hat mit Lipödem. Ne? Deswegen ist mir das eine jetzt gerade präsent. Ich war mal bei einem Arzt, der war in Vertretung bei meinem Hausarzt, der mir immer meine Lymphdrainage-Rezepte geschrieben hatte. Der war im Urlaub, ich war beim Vertretungsarzt und wollte halt das Rezept haben. Und dann hat er gesagt, das stellt er mir nicht aus, weil es gibt andere Krankheitsbilder, da wäre es wesentlich hilfreicher und auch sinnvoller eingesetzt, dieses Rezept auszustellen. Und ich sollte mir das noch ein bisschen so vorstellen wie auf einem Kriegsfeld. Da würde man sich ja auch denen widmen, wo es noch Hoffnung gibt. Und die anderen würde man liegen lassen.
Was? Wirklich?
Ja. Also so Geschichten habe ich mir schon angehört, unter anderem. Da gibt es noch mehr. Und deswegen, ich mache inzwischen alles selbst. Ich tue mir das gar nicht mehr an.
Das ist wirklich furchtbar. Also manche Ärzte, da fragt man sich schon, die hätten vielleicht auch noch soziale Intelligenz studieren sollen, neben der Medizin.
Ja, also ich denke mir immer, man weiß ja nie, wenn man da vor sich sitzen hat. Ich bin jetzt, sage ich mal, ein relativ stabiler Mensch von der Psyche her, ja. Klar, am Anfang, als ich die Diagnose bekommen habe, war das für mich extrem schwer zu verarbeiten und auch die ganzen Jahre war es für mich jetzt auch kein Zuckerschlecken, damit klarzukommen, mit dieser komischen Form unterwegs zu sein, die nicht zu mir gehört irgendwie, ja. Das war nie wirklich einfach, aber trotzdem habe ich relativ stabile Psyche und als er das zu mir gesagt hat, hat mich das jetzt nicht verletzt. Ich fand es einfach unfassbar, dass sowas passieren kann. Dass es passieren kann, fand ich schlimm. Ja. Ich habe das natürlich dann 10 Leuten erzählt, weil es mich dann schon irgendwo beschäftigt hat. Oder es beschäftigt mich ja immer noch. Es kommt jetzt da 10 Jahre später immer noch wieder mal hoch, dieser Satz. Ja. Aber es hat mich jetzt nicht, es hat mich nicht verletzt oder so. Das jetzt nicht, dass ich jetzt dachte, dass ich jetzt geweint habe und dachte, oh mein Gott, hat jetzt das und das zu mir gesagt. Ich dachte eher, na, aber was ein Volltrottel, das gibt's doch gar nicht.
Ja, zum Thema Akzeptanz, also du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass du es erst, als du die Diagnose mit 19 bekommen hast, es erst mal ignoriert hast und nicht wahrhaben wolltest. Gab es denn einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ich akzeptiere jetzt, dass diese Krankheit zu mir gehört und dass wir beide jetzt, die Krankheit und ich, uns miteinander beschäftigen müssen und so gut wie möglich für den Rest unseres Lebens, meines Lebens damit klarkommen müssen? Gab es da so einen Moment?
Es gab immer wieder kurze Momente, wo ich mich sehr bemüht habe, das zu akzeptieren und anzunehmen. Aber dass es wirklich, wirklich dann auch gefunkt hat zwischen mir und der Selbstannahme, das war wirklich erst in diesem Jahr. Also okay. Das kam wirklich echt erst durch das ganze letzte Jahr mit den Monaten da auf Sri Lanka. Und ich habe ja viel gemacht, was so ein bisschen jenseits der normalen Wege ist. Also ich habe ja auch so Sachen gemacht mit Familienaufstellung, Geistheilung, Theta-Healing, selbst nochmal eine Grundausbildung gemacht und auch vieles, was so mit Innenarbeit zu tun hat, ne? Mhm. Und viel über Meditation und so. Und das waren eigentlich die Dinge, die in der Gesamtheit, nicht ein Einzelnes, in der Gesamtheit mir geholfen haben. Das war also, würde ich sagen, eigentlich nur die Arbeit nach innen. Und ich hatte vorher nur nach außen gearbeitet. Ich hatte Diäten gemacht. Ich habe geguckt, wer alles mich drum gekümmert, wie kann ich besser aussehen. Und als ich angefangen habe, mich aber nicht mit außen zu beschäftigen, sondern mit innen, kam ich mit mir selbst quasi auf einmal zusammen. Und jetzt kommt es wirklich auch manchmal vor, wenn ich so vorm Spiegel stehe, was ich auch Jahre eigentlich nicht gemacht habe, weil, also nicht Unterkörper, ne, nur Oberkörper. Und dass ich mir dann denke, ach, das ganze Drama, was du hier reingelegt hast, ich fühle es auch gerade einfach gar nicht mehr.
Und es hat sich. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 36.
Ja. Und das hat sich aber?
Das hat sich aber über, das hat also wirklich super viele Jahre gedauert. Und ich glaube aber, dass es nicht so lange dauern muss, weil ich mich halt überall alleine durchgewurschtelt habe.
Ja.
Und wenn jetzt, und darum geht es mir halt auch in dem Podcast oder auch auf meinem Body Live, dass ich da wirklich die Frauen an die Hand nehmen möchte. Und na klar, so eine richtige Abkürzung gibt's nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich bin nicht verantwortlich für die anderen Frauen. Ja, ich kann nur Impulse setzen. Die sind schon alle für sich selbst verantwortlich. Aber man muss jetzt nicht 20 Jahre da rumirren, so wie ich, und gucken, mein Gott, wie komme ich denn klar? Was könnte mir denn helfen? Ja.
Ja. Ich finde es immer noch krass, dass die Ursache dieser Krankheit so völlig unbekannt ist. Liegt es daran, dass da auch nicht geforscht wird, weil es vielleicht ja da kein Geld drin ist oder so? Oder dass man das wirklich nicht rausfinden kann?
Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, es wird lange nicht in so einem Umfang geforscht, wie jetzt für eine Krankheit, die tödlich verläuft, ne? Klar.
Ja.
Es gibt aber Forschungen. Also es gibt eine inzwischen auch befreundete Ärztin, ganz junge, die ist gerade 30 geworden, hat auch Lipödem und ist Chirurgin. Und die forscht auch und die akquiriert immer wieder Gelder, um weiter zu forschen und weiter zu forschen. Ich hatte auch dieses Jahr im Mai mit ihr gemeinsam einen Vortrag gehalten bei dem Lipödem-Tag. Und zwar ich über meine Erfahrung mit Ayurveda und sie über ihre Forschung, wo auch teilweise ayurvedische Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Kurkuma drin vorkommen. Was sie da
ich habe gerade eine goldene Milch getrunken. Ja? Also, ich habe neben mir eine goldene Milch stehen. Ich glaube auch fest an Kurkuma.
Ja, genau. Das kommt auch übrigens überall ins Essen rein, Kurkuma.
Mir schmeckt es leider nicht so gut, aber ich versuche es auch überall reinzumachen. Ja.
Und auch prima jetzt zu der, können wir kurzen Exkurs machen. Jetzt bei der Erkältungsjahreszeit, ja, wenn ihr merkt, dass eine Erkältung kommt, also sie ist noch nicht da, aber ihr merkt, sie kommt, dann am besten einen Teelöffel Honig und da ganz schön dick Kurkuma drauf und das dann dreimal am Tag nehmen und dazu noch heißes Wasser mit Ingwer und dann passiert nichts. Dann bleibt ihr gesund.
Genau, oder eine goldene Milch trinken. Das Rezept kann ich auch gerne in die Shownotes packen. ja, und das mit der Ärztin, ne, finde ich auch, jetzt muss ich kurz als Feministin sprechen, ein gutes Beispiel dafür, dass es wichtig ist, dass auch Frauen eben Ärztinnen werden und dann hier sich engagieren für solche Frauenkrankheiten zum Beispiel. Weil man hört immer wieder, dass Krankheiten, die nur in Anführungsstrichen Frauen betreffen, dass da im Allgemeinen nicht so wirklich gut geforscht wird, wie jetzt bei anderen Krankheiten, ne, die alle betreffen.
Ah, das habe ich jetzt noch nicht gehört, das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt gerade so im Bereich Lipödem, ich meine, ich möchte da ja auch jetzt nicht irgendjemandem was unterstellen, ich sage jetzt einfach nur mal so meine Gedanken. Die sich damit bisher intensiv beschäftigt haben, das sind ja in erster Linie auch die das operieren. Ja? Mhm. Und die verdienen damit richtig viel Geld. Mhm. Und ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit den Naturgeschichten. Und im Grunde ist es jetzt so, dass man das den Frauen an die Hand gibt. Dann macht man vielleicht mal mit denen 2, 3 Coachings oder ne, dass sie das so ein bisschen wissen, wie was funktioniert. Aber dann, und das ist auch das Ziel, können die das alleine in ihrem Alltag umsetzen, ja? Und was wäre denn, wenn bei so einer Forschung rauskommt, dass man mit irgendwelchen natürlichen Geschichten das einfach regeln könnte?
Ja.
Will doch kein Mensch sozusagen.
Ja. Ja, wenn man überlegt, dass so eine Liposuktion 20.000 kostet, das ist schon sehr lukrativ dann.
Ja.
Was ich noch interessant finde, ich habe dich ja kennengelernt bei einer Wohnungsbesichtigung. Ich habe hier in Berlin nach Wohnungen geschaut und da sind wir so über den Weg gelaufen und es ging irgendwie über einen Freund, habe ich deinen Facebook-Status bekommen und so und habe dann auch auf Facebook dich kurz gestalkt, weil ich dachte, dann kann ich vielleicht bei der Wohnungsbesichtigung einen guten Eindruck machen. Und dann habe ich aber gesehen, dass du einen Podcast hast und dann fand ich das gleich voll toll. Und da ich immer auf der Suche bin nach Podcast-Partnern und sich andere Podcaster da auch immer anbieten, dachte ich mir, ja cool, wenn es mit der Wohnung nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit einem Podcast. Und das hat es ja auch. Und ich wusste ja schon durch Stalking, dass du ein Lipödem hast. Und dann, als ich dich gesehen habe, dachte ich mir, krass, das fällt so überhaupt nicht auf. Also wenn ich es nicht wüsste, hätte ich es nicht gesehen. Jetzt wollte ich wissen, hast du denn da spezielle auch Strategien, das zu kaschieren? Also trägst du bestimmte Art von Klamotten? Gibt es denn vielleicht sogar, weiß ich nicht, Seiten, wo es spezielle Klamotten gibt für Frauen mit Lipödem oder vielleicht sogar eine Modelinie, das wäre ja eigentlich auch mal eine Idee. Wie managst du das so?
Ja, also ich glaube, was es bei mir ein bisschen kaschiert, ist von der Natur gegeben, dass ich eine ganz gute Größe habe und sich das deswegen ganz gut verteilt. Mhm. Wäre ich jetzt 1,65 Meter, würde das wahrscheinlich
so
anders aussehen.
Ja.
Mm. Ja. Aber mit 1,76 Meter verteilt sich das, sage ich mal, ganz gut. Angezogen kann man das dann auch schon mal kaschieren. Und ich achte auch wirklich drauf, dass die Hosen nicht so eng sind, dass sie die komplette Beinform betonen oder so, ja. Da achte ich schon drauf. Ich trage jetzt auch eher wenig irgendwie eine Leggings oder ich trage zum Beispiel auch nicht gerne Kompression oder Leggings mit einem kurzen Rock. Also dadurch, dass ich so groß bin, kann ich eh gut lang tragen, lange Kleider, das sieht dann sowieso gut aus und von daher mache ich das so. Aber ganz, ganz viele Frauen mit Lipödem, die haben wirklich die bunten, farbigen Kompressionen für sich entdeckt und tragen die auch wirklich mit Stolz und in aller Farbenpracht mit Kleidern und da gibt es auch ganz tolle Seiten, zum Beispiel lipödemmode.de von der Caroline Sprott.
Ah, also gibt es wirklich schon.
Ja, den Instagram-Kanal, das ist jeden Tag Inspiration auf Lipödemmode, aber auch auf ihrem eigenen Caroline Sprott. Und auf ihrer Seite wird auch Lipödem, das Thema an sich, sehr, sehr intensiv behandelt. Aber der Ursprung war die Mode. Und sie hat da wirklich sehr schöne Tipps. Und dann gibt es noch, Moment, wie heißt die Seite? Ist von der Marlene, Radiant Heels. Von der Marlene, da gibt es auch immer Modetipps rund um Kompression. Und dann gibt es die Modefirma Luna Lago. Die haben sich wirklich den Frauen mit Lip- und Lymphödem gewidmet. Entstanden heraus aus einem, wie sagt man, Sanitätshaus eigentlich, die halt permanent mit den Nöten der Frauen konfrontiert waren, wussten, dass wir eigentlich keine Hosen finden, weil wir schon an der Wade stecken bleiben, ja. Und es nicht weiter hochgeht. Oder wenn sie dann mal hochgeht, dann ist sie halt steht sie hinten halt ab, ne? Und es passt halt immer vorne und hinten irgendwie nicht. Also ich habe inzwischen meine Modelle gefunden, die passen, die ich ja noch immer bestelle. Aber es gibt von Luna Lago eine Linie, die Hosen hat extra für Frauen mit Lipödem. Auch eine Businesshose, Jeanshosen, auch inzwischen einen Rock und T-Shirts.
Ach super. Und wie ist es mit Stiefeln? Denn die sind wahrscheinlich auch meistens zu eng oben am Schaft.
Kann man im normalen Geschäft nicht kaufen, das ist komplett ausgeschlossen. Aber es gibt Weitschaftstiefel.
Ah, okay.
Und häufig zahlt man dann da schon eine ganze Ecke Geld, also 150 bis 200 Euro. Aber es gibt es. Man findet schon was.
Ja, schön.
Also man, nach einer Zeit findet man dann irgendwie, dass es für fast alles irgendwo dann doch eine Lösung gibt. Ja, ja, und ich habe auch lange gebraucht, bis ich meine Hosenmarken gefunden habe und so weiter. Das war sonst auch immer so ein Spießrutenlauf. Und letztens habe ich mir auch Hosen wieder bestellt, beim Zalando, glaube ich, war das. Und da habe ich mir dann gleich 10 Hosen bestellt und wollte die halt alle mal so durchprobieren. Und ja. Dann haben die aber die aus Versehen alle eine Nummer kleiner geschickt. Also musste ich die alle zurückschicken. Ach, und nein. Dann sagte auch mein Onkel, ja, das finde ich ja total blöd, wenn man da diese Sachen dann in Masse wieder zurückschickt. Warum gehst du denn nicht ins Geschäft? Ne? Ich sagte, ja, weil wenn ich eine Hose im Geschäft kaufen will, da kann ich mir dann auch mal 2 Wochen Urlaub nehmen, ja, und durch die Geschäfte laufen. Und ja. So habe ich dann meine Marken und die Größen, weil es gibt halt auch nicht in jedem Geschäft dann jede Größe. Mhm. Und ja, und das ist dann halt einfach unkompliziert, wenn man es dann mal weiß.
Ja, ich finde es auch als Schmerzpatientin total wichtig, dass man bequeme Kleidung trägt. Also ja. Ich habe auch aufgehört, mich in irgendwelche Röhrenjeans, die aus einem harten, unangenehmen Stoff bestehen, zu quetschen. Ich trage auch überhaupt keine High Heels mehr, ja. Weil ich das meinem Rücken und meiner Gesundheit und vor allem meinem Wohlbefinden nicht antun will. Also jetzt, wo ich gerade nicht arbeite, durch mein Sabbatical, muss ich zugeben, dass ich eigentlich hauptsächlich nur noch in meinen Yoga-Leggings lebe. Und ich habe auch so die bequemsten Yoga-Leggings der Welt gefunden. Von Lululemon, die sind zwar echt schweineteuer, aber die sind wie eine zweite Haut und ich habe da 2 von und die wechsle ich irgendwie durch und trage kaum mehr was anderes. Aber wenn man eh schon Schmerzen hat, ne, dann will man sich nicht noch zusätzliche Schmerzen durch Kleidung selber machen.
Ja, abquetschen oder sonstiges. Und ja. Was also im Bezug auf die Schmerzreduktion, ja, also jetzt abgesehen von der Ernährung, dass ich das so empfinde, dass man dadurch Schmerzen reduzieren kann oder auch durch gewisse Anwendungen, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Stressreduktion halt auch. Ja? Dass ich meine, das ist bei ganz vielen Symptomen, ist das die Ursache. Und das habe ich halt auch in vielen Gesprächen mit anderen Betroffenen festgestellt, dass sie weniger Schmerzen haben, wenn sie nicht jetzt in einer größeren Stresssituation sind, beziehungsweise umgekehrt. Wenn sie unter starkem Stress stehen, dann schmerzen auch die Beine mehr. Das könnte jetzt wiederum mit der Übersäuerung zusammenhängen, ne? Wenn man an sie glaubt. Weil man ja sagt, je höher der Stress, desto stärker übersäuert der Körper. Und, ne? Und das könnte auch so ein Kreislauf sein, der da irgendwie zusammenhängt.
Und liegt es auch daran, dass du selbstständig bist? Also ich habe ja auch wegen meiner Rückenschmerzen meinen Job in einem stressigen Großraumbüro aufgegeben und bin jetzt gerade am Überlegen, was kann ich als chronische Schmerzpatientin überhaupt arbeiten, sodass es mit meinen Bedürfnissen zusammengeht. Also, wie hast du das gelöst?
Ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe, das war Ende 2016. Das war dann erstmal meine theoretische perfekte Welt. Super, ich muss dann gar nicht mehr den ganzen Tag da sitzen. Ich kann dann auch immer spazieren gehen, ja, und kann mir immer selbst kochen und alles frisch kochen und kann nach meinem eigenen Rhythmus leben und dann geht es mir immer gut jeden Tag. Und die Realität war, dass in der Selbstständigkeit ich mich ja nicht wie vorher auf der Arbeit, da hatte ich meine Aufgaben, habe mich um meine Aufgaben gekümmert. Jetzt hatte ich auch meine Aufgaben, die Kunden. Aber ich hatte noch 10.000 andere Sachen. Steuern, Buchhaltung, Marketing, was weiß ich was alles, ja. Auf einmal passte das überhaupt nicht mehr in den Tag. Dann kam nicht mehr automatisch das Geld aufs Konto, sondern ich musste gucken, habe ich immer genug Kunden. Ach, nehme ich lieber mal 3 mehr, vorsichtshalber, ne, falls irgendwann mal vielleicht einer weniger ist. Ich hatte überhaupt keine Zeit für irgendwas, weder fürs Kochen. Ich weiß noch, in meiner mein PayPal-Konto war nur noch Lieferservice, Lieferheld. Ich habe nur noch Sushi und Zeugs bestellt. Ich habe überhaupt nichts mehr machen können. Das war so die erste Zeit, das war super krass. Also da war total das Gegenteil der Fall. Und da habe ich aber auch gemerkt, wie sich einfach alles verschlimmert. Die Schmerzen wurden stärker, die Beine sind angespannt. Ich hatte schon Schmerzen beim Sitzen, das hatte ich sonst nicht, ne? Und die ganze Bewegung hat gefehlt. Aber ich verharrte trotzdem in dieser Situation über mehrere Monate, weil ich in diesem Überlebensmodus war. Ich musste jetzt das irgendwie alles hinkriegen halt, ne?
Ja.
Und irgendwann entspannt sich das ja dann. Und jetzt bin ich am Ende des 3. Jahres und jetzt habe ich einen guten Rhythmus.
Ja, okay, weil ich überlege ja auch, mich selbstständig zu machen und ich dachte jetzt gerade schon, oh nein, keine gute Idee. Aber wenn du sagst, irgendwann groovt sich das ein.
Es groovt sich ein, also ich habe auch immer dran geglaubt. Ich habe das zwar dann auch ewig nicht hingekriegt, aber ich habe immer dran geglaubt. Also der Glaube war immer da. Und auch, dass dein Motor halt, warum du dich selbstständig machst, ne, der muss halt stark genug sein, musst genau wissen, warum du das machst, sonst kippst du da um, sonst fällst du da raus.
Ja, für mich ist, denke ich, schon ganz, ganz wichtig, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und ja, auch als Selbstständiger bist du nicht immer selbstbestimmt, natürlich, aber selbstbestimmt Herr, behaupte ich jetzt mal, als wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, wo dein Chef wirklich einfach über dich entscheiden kann, ob du jetzt gerade Schmerzen hast oder nicht.
Ja, absolut. Und auch gerade, ich finde zum Beispiel, jeder hat ja so eine eigene Energiekurve, ne? Auch wo man jetzt eher produktiver denkt, wo man vielleicht eher ein Tief hat. Und ich habe zum Beispiel, das hing aber auch damals mit der Ernährung zusammen, aber ich hatte mein Tief immer so zwischen 15:30 und 18 Uhr. Das heißt, genau das letzte Viertel, ein ganzes Viertel vom Arbeitstag, ne, lief da eigentlich nicht mehr viel.
Ja.
Und musste aber da sitzen. Und das ist halt irgendwie, das ist halt totaler
Horror.
Quatsch, ja.
Und das ich finde sowieso, dass der 8-Stunden-Tag ein totaler Quatsch ist, ne. Man hat ja auch Studien gesehen, da heißt es, dass eigentlich nur 3 Stunden von den 8 Stunden wirklich effektiv gearbeitet wird. Der Rest wird irgendwo rumgesurft oder in Teeküchen verbracht, ja. Also eigentlich völlige Zeitverschwendung.
Also ich versuche jetzt hier den 6-Stunden-Tag zu machen. Das gelingt mir nicht immer, aber das bin ich jetzt, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Und ich bin halt auch eine Frühaufsteherin. Das heißt, wenn andere Mittagspause machen, ist bei mir halt auch schon fast alles dann erledigt.
Ach, okay, bei mir ist es genau andersrum. Also wenn du wahrscheinlich bei dir alles erledigt ist, fange ich erst an. Wir könnten gut im Schichtdienst arbeiten, wir beide. Ja, okay, schön. Wir haben jetzt schon über 1 Stunde geredet.
Ja,
eigentlich ist bei mir immer die Stunde der Cut, aber es war jetzt so super interessant mit dir. Ich hätte auch noch ein paar Fragen, so vor allem zum Thema Ayurveda. Das interessiert mich auch sehr. Aber damit wollen wir jetzt unsere Hörer und Hörerinnen verschonen, sage ich jetzt mal, weil sich ja nicht jeder so stark für Yoga und Ayurveda interessieren muss. Vielleicht sollte ich doch noch einen Yoga- und Ayurveda-Podcast auch noch machen nebenher.
Vielleicht bekommst du jetzt zahlreiche Zuschriften, die alle sagen, ja. Hey, ihr macht unbedingt eine Yoga-Ayurveda-Folge.
Ach, da fällt mir noch was ein, ganz kurz noch. Wie hältst du es denn mit Alkohol eigentlich? Ich habe jetzt bald 5 Monate bin ich jetzt alkoholfrei und mir geht es so gut wie nie. Und ich bin inzwischen auch überzeugt davon, dass das dass Alkohol gar nicht gut ist, wenn man irgendeine chronische Krankheit hat. Wobei ich Alkohol früher auch eben dafür benutzt habe, meine Schmerzen zu betäuben. Aber was natürlich kontraproduktiv ist, weil am nächsten Tag geht es dir dann viel schlechter. Genau, da wollte ich wissen, wie du das hältst.
Also mit dem Alkohol berichten wirklich viele, dass dadurch die Schmerzen verstärkt werden. Und das ist auch so. Und ich muss sagen, ich bin da jetzt gerade in einer, in einer einfachen Position, weil meine Partyphase vorbei ist. Und ich wüsste nicht, was wäre, wenn ich noch in der Partyphase drin wäre, ob ich dann sagen würde, aber nein, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich es nicht machen. Aber jetzt ist es einfach, weil ich trinke jetzt eigentlich so eh nichts mehr, ich habe kein Bedürfnis. Und wenn ich jetzt mal auf einen Weihnachtsmarkt gehen würde, dann würde ich vielleicht mal einen Glühwein trinken. Oder wenn ich mal irgendwo eingeladen bin, dann trinke ich vielleicht auch mal 3 Wein. Aber das ist jetzt vielleicht einmal im Monat, das ist aber auch mal keinmal im Monat. Also das ist jetzt kein Punkt, wo ich mir
überhaupt Gedanken drüber machen muss.
Oder mich zusammenreißen muss. Das wäre jetzt eher schon mal so bei Süßkram oder bei, keine Ahnung, Fleisch oder so. Da muss ich schon gucken.
Ja.
Nein, lass es lieber. Da muss ich mich mehr beherrschen.
Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass seitdem ich eben kein Alkohol mehr trinke, oder vielleicht hängt es auch mit den Medikamenten zusammen, dass ich so Lust auf Schokolade habe, immer wieder und vor allem abends. Ja, und ich weiß aber auch, dass man sich Schokolade abgewöhnen kann. Ne? Also, dass wenn man mal Schokolade isst, dass der Körper dann irgendwie immer mehr davon will, weil es irgendwie so geil ist. Aber dass, wenn man mal versucht, darauf zu verzichten, dass der Körper dann auch vergisst, wie geil Schokolade war und dieses Craving aufhört.
Und dass es ihm auch nicht mehr schmeckt, vor allen Dingen. Zumindest die ersten 1-2 Mal. Wenn du über die 1-2 Mal gehst, über die Schwelle, dann ist es auch wieder immer weiter. Aber die schmeckt diese Art von Süße dann auch gar nicht mehr. Die Erfahrung habe ich zumindest.
Ist zu süß dann, ne?
Aber du kannst es, was du mal versuchen kannst, also aus dem Ayurveda, dass du vor und nach dem Mittagessen mal einen Teelöffel Honig zu dir nimmst. Dann kann es sein, dass dann diese Gelüste, die dein Körper dann hat, auf süß dadurch dann schon genommen werden.
Okay, das mache ich. Ja, ich mache auch morgens Honig in meinen Joghurt, aber ich versuche da auch möglichst wenig reinzutun. Weil wie gesagt, Süße ist auch etwas, genau, was man sich abgewöhnen kann, woran man sich aber auch gewöhnen kann. Aber das werde ich mal ausprobieren. Super.
Genau, und wenn im besten Fall sollte der Honig auch gepresst sein und nicht geschleudert. Die meisten sind geschleudert, die man im Supermarkt bekommt. Gepresst, aha, irgendwie von einer guten Imkerei oder so, weil dann sind auch noch viel, viel mehr von den guten Stoffen, von den Mineralstoffen enthalten. Ich nehme jetzt bald eine Folge mit einer Podcast-Folge mit einer Imkerin auf.
Ah, kann ich dir da schön. Mal
zuschicken.
Ja, gerne.
Ja.
Okay, also alle Infos zu deiner Person, Links, die du jetzt genannt hast, aber auch zu deinem Blog, habe ich das richtig verstanden? Du hast einen Blog oder wie?
Genau, also ich hab einen Blog, der heißt mindbodylife.de. So hieß auch ursprünglich der Podcast. Also der Podcast hieß Mindbodylife für ein gutes Leben mit Lipödem. Und dann habe ich mich im Sommer mit der Caro von Lipödem Mode zusammengetan und dann haben wir den Podcast umgetauft in der Lipödem Podcast. Und das sind reine SEO-Gründe gewesen, weil man den dann schneller findet.
Ja, das kennen wir auch bei der Schmerzenssache. Gut, also alle Infos packe ich in die Shownotes. Bedanke mich sehr, sehr herzlich, Nathalie. Und wünsche dir auch, dass du weiterhin auf so einem guten Weg bleibst. Und sende schmerzliche Grüße nach Österreich.
Danke dir, danke für deine Zeit und dir auch liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.